Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die App Uber ist so etwas wie eine Mitfahrzentrale für Kurzstrecken. Fahrer können sich mit ihrem Auto anmelden, andere User sehen dann, wo diese gerade sich befinden und können dann einfach mitfahren. Gezahlt wird nach Absprache. Der Erfolg ist riesig, denn schon 5 Jahre nach seinem Start gibt es Uber in über 20 europäischen Städten und 37 Ländern weltweit. Vorerst allerdings aber nicht mehr in Deutschland, denn das Landgericht Frankfurt, das sieht darin einen unlauteren Wettbewerb und hat ein bundesweites Fahrverbot erteilt. Geklagt hatte die Deutsche Taxigesellschaft, denn gerade deren Geschäftsmodell ist durch Uber bedroht. Denn die Uber-Fahrer unterliegen im Gegensatz zu den Taxen keinen Auflagen und sind deshalb eben schlicht billiger. Und darüber sprechen wir jetzt mit Clemens Pfitzer, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und für Wettbewerbsrecht. Schönen guten Tag, Herr Pfitzer.
Guten Tag.
Ja, nun darf Uber in Deutschland also nicht mehr fahren. Worin genau liegt denn das Problem, das das Gericht gesehen hat?
Das Problem bei Uber liegt im Grunde darin, dass die Person, die nachher die Fahrten erbringen, also der Uber-Fahrer, keine Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz hat, anders als jetzt ein Taxifahrer das zum Beispiel bräuchte. Und das ist eben gesetzlich Voraussetzung, um andere Personen befördern zu können.
Das ist dann ja aber bei der sehr beliebten Mitfahrzentrale oder den Mitfahrgelegenheiten ähnlich. Warum funktioniert es denn da rechtlich?
Der Unterschied zwischen den reinen Mitfahrgelegenheiten und sowas wie Uber ist der, dass bei der Mitfahrgelegenheit eigentlich, und so wird es dort auch immer propagiert, ich lediglich einen Kostenbeitrag leiste, der die Betriebskosten aber nicht übersteigt. Also wenn ich zum Beispiel von Strecke A nach B, kostet das den Fahrer 50 Euro, also Sprit und was er sonst an Betriebskosten hat. Wenn ich ihm jetzt 20, 30 oder auch 50 Euro gebe, übersteigt es diese Kosten nicht. Er verdient also daran nichts. Und damit ist es privat und zulässig. Während bei Uber ist das Modell genau darauf ausgelegt, dass der Fahrer ja damit Geld verdienen soll. So werden ja die Fahrer auch gelockt.
Und das hat eben die Taxigesellschaft auf den Plan gerufen. In den USA, wo Uber entstanden ist, da scheinen die einigermaßen miteinander auszukommen, also die Taxigesellschaften und die Uber-Fahrer. Warum klappt das in Deutschland nicht?
Ich kenne jetzt nicht genau die amerikanischen Vorschriften dazu, aber in Deutschland ist es im Grunde einfach so, dass hier die gesamte Personenbeförderung zum Schutz der Passagiere gesetzlich sehr streng reglementiert ist und ich eben auch für Taxiunternehmen bestimmte Voraussetzungen habe. Ja, die müssen eine bestimmte Versicherung vorhalten, sie müssen ihre Fahrzeuge mehr kontrollieren, sie haben auch gewisse Betriebspflichten, ja, dass auch Taxis verfügbar sind und so weiter, müssen geeichte Taxameter haben und das sind eben mehr Aufwände. Und Uber greift natürlich jetzt genau darin ein, was so ähnlich funktioniert wie MyTaxi für Taxen, mache ich das jetzt mit Uber eben, indem ich das auch mit der App mache. Nur fahre ich einfach mit Privaten mit, die all das nicht vorhalten und dadurch günstiger sein können. Und das stört natürlich die Taxifahrer, weil es letztlich an dem Fundament ihres Geschäftsmodells rüttelt und das erfreut die nicht. Warum das in anderen Ländern nicht so vehement angegangen ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber vielleicht liegt es auch an anderen rechtlichen Voraussetzungen.
Dieses Personenbeförderungsgesetz, das ist ja in der Tat genauso sperrig wie sein Name und schon Jahrzehnte alt. Ist es da nicht einfach wie bei anderen gesetzlichen Regelungen, ich sag mal dem Urheberrecht, das einfach von der technischen Entwicklung überholt wurde und jetzt angepasst werden muss?
Das ist ein bisschen die Frage. Aber vom Grundsatz her ist es ja so, es gibt ja auch Apps jetzt im Taxibereich, es gibt MyTaxi und andere. Das ist jetzt technisch genau das Gleiche, nur ist der mich befördert, eben jemand, der eine behördliche Genehmigung hat, überprüft wurde, dass er die Gesundheitsstandards erfüllt, Versicherungsstandards erfüllt. Und es ist eben meistens so, sobald ich die Gesundheit oder auch die Sicherheit von Menschen schützen möchte, wird ein hohes gesetzliches Niveau gefordert. Das ist ein bisschen anders wie vielleicht im Urheberrecht, wo ich natürlich zwar geistiges Eigentum schütze, aber das ist jetzt vielleicht kein ganz so hohes Gut wie die Unversehrtheit und Gesundheit der Fahrgäste. Ich finde es nicht unbedingt verkehrt, dass man da andere Standards ansetzt, ja.
Uber hat ja selbst direkt nach der Verurteilung angekündigt, gegen das Verbot vorgehen zu wollen. Wie stehen die Chancen darauf, dass ein Widerspruch Erfolg hat oder zumindest, dass man sich einigt, dass man eben zum Beispiel sagt, die Versicherungspflicht und die Kontrolle der Fahrzeuge wird eingeführt und dafür fällt eben das Monopolrecht der Taxen weg?
Also bislang ist ja nur eine Entscheidung im Wege der einstweiligen Verfügung ergangen. Das heißt, das ist ohne mündliche Verhandlung geschehen, soweit das ersichtlich ist. Das heißt, Uber hat jetzt seine ganzen Argumente ja noch gar nicht vorbringen können. Ein Teil wurde wohl in einer Art Schutzschrift vorgetragen, aber mehr nicht. Was jetzt Uber alles anführt, wird man sehen. Uber hat in anderen Verfahren, es gab auch schon mal eins in Berlin, wo das für Berlin verboten wurde, letztlich immer gesagt, wir vermitteln doch nur, wir haben mit den eigentlichen Sachen nichts zu tun. Auch Preisvorgaben würden wir so ja gar nicht machen. Wir machen nur so unverbindliche Vorschläge und diese Dinge. Man wird sehen, wie sie, mit welchen Argumenten sie sich dagegen wehren. Grundsätzlich können sie es erstmal tun und da Uber jetzt wahrscheinlich über ausreichend Geldmittel verfügt, werden sie den Streit wahrscheinlich auch eine Weile treiben. Ob und wie man sich da einigen kann, da ist grundsätzlich vor Gericht natürlich vieles denkbar. Es sind ja hier zwei Parteien. Letztlich geht es darum, was die Taxigesellschaft hier an der Stelle will. Das ist ja anders als bei den verwaltungsgerichtlichen Verfahren, wo mehrere Kommunen ja jetzt Uber verbieten. Da sind hoheitliche Verfahren von Verwaltungsgerichten anhängig, die dauern aber relativ lange. Jetzt muss man einfach mal sehen, mit welchen Argumenten Uber hier kontern will. Es wird aber nach der Meinung der meisten Juristen, jedenfalls das, was ich mitbekommen habe, bislang, solange das Personenbeförderungsgesetz so ist, wie es ist, für Uber verdammt schwer.
Und solange dieser Rechtsstreit noch andauert, ist es ja auch noch relativ ungeklärt. Das haben Sie angesprochen. Eine andere Frage, die mich noch interessiert, ist, wie kann man dieses Verbot, wenn es denn jetzt gilt, überhaupt durchsetzen? Die Polizei kann ja nicht jeden anhalten und reingucken.
Nein, das läuft im Prinzip so. Das ist bei jeder einstweiligen Verfügung so, es werden hier Ordnungsmittel angedroht. Also das ist, wird nicht strafrechtlich durch die Polizei verfolgt, sondern wenn jetzt hier der Antragsteller, also die Taxigesellschaft mitbekommt, dass Uber dagegen verstößt, können sie beim betreffenden Landgericht einen Antrag auf Ordnungsmittel ersatzweise Ordnungshaft stellen. Für jeden Verstoß kann ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro verhängt werden. Das heißt, wenn jetzt die Taxigesellschaft feststellt, Uber macht das trotzdem weiter, dann stellen sie einen entsprechenden Antrag und das Gericht entscheidet über die Höhe des Ordnungsgeldes. Und das können sie beliebig oft machen, soweit die weiter verstoßen. Das soll quasi einen wirtschaftlichen Druck ausüben, dass sie es dann lassen. Also ich kann da niemanden polizeilich zwingen, sondern es ist einfach ein zivilrechtliches Verfahren, wo ich den anderen mit so viel Kosten belaste durch Ordnungsgelder, dass er dann hoffentlich zur Einsicht kommt und sich an das Verbot hält.
Das sagt Clemens Pfitzer, er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und für Wettbewerbsrecht. Und mit ihm haben wir über das neue Uber-Verbot in Deutschland gesprochen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.